Ilan, wir haben jetzt hier schon zweimal verschoben. Jetzt machen wir einfach mal den Monthly. Es gibt so viele Themen, die aufgepoppt sind zwischen den verschiedenen Folgen. Trotz der Sommerpause müssen wir einmal kurz besprechen, was ist eigentlich wichtig? Jawohl. Wie geht's der Energiezone? Wie geht's da weiter? Wo kann man uns treffen? Und wie geht's eigentlich ONU? Ich verfolge natürlich die Medien vor allem rund um das Thema Energie und muss mich immer quasi sehr unterhalten, zurückhalten bei den Twitter-Kommentaren rund um den bayerischen erneuerbaren Energieausbau, den dann bayerische Mitbürger verteidigen als total führend, und dann kommt wieder der Quatschning und wieder andere und sagen, das ist aber nicht so, wenn man das runterbricht, pro Einwohner ist eben doch nicht führend, sondern eher so Mittelfeld. Und leider bestätigt sich das auch in anderen Diskussionen. Es wird wieder ein Stückchen polemischer, weniger faktenbasiert. Wir müssen also mehr Podcasts rausbringen. Es gibt so eine Frontenbildung. Es gibt nicht mehr, wir in Deutschland versuchen jetzt mit einer Hauruck-Aktion unabhängig zu werden von Energieimporten aus anderen Ländern, sondern jeder versucht da jetzt wieder so ein bisschen, wie ist es, NIMBY, dieser NIMBY-Effekt, diesen NIMBY-Effekt auszuleben. Naja, das ist nämlich so ein bisschen wahr, aber du bist ja noch näher dran. Wie geht's denn euch? Was macht denn ONU? Habt ihr wieder ein paar Molkereien gewonnen? Oder ist gerade schwierig?
Also erstmal, wenn Bayern Mittelfeld ist und es nach Bundesländern sortiert ist, dann hast du ja auch nochmal so Berlin mit dabei, wo die gar keine Fläche haben für Erneuerbare.
Ja gut, die wurden da sowieso schon rausgenommen. Bremen, Berlin, Hamburg kommen über diesen Statistiken nicht vor. Das wird zu Recht von den Bayern-Befürwortern beklagt, aber irgendwann rächt sich das halt, wenn man irgendwie jetzt so zwei Spaßvögel hat, die pro Atomkraft und gegen Stromleitung sind. Ist doch irgendwann klar, dass sich das auswirkt in den Ausbauverhalten. Aber ansonsten nochmal zurück zu ONU, hast du ja gerade gut umschifft.
Stimmt, ja. Also bei ONU geht's gut. Wir wachsen weiter. Wir ziehen jetzt um in ein anderes Office im selben Gebäude, aber also deutlich größer. Also auch so groß, dass wir das zum Teil dann untervermieten. Falls irgendjemand einen sehr attraktiven Mietvertrag sucht in Berlin-Prenzlauer Berg mit einem coolen Start-up zusammen, dann genau, wir haben irgendwie Stellenausschreibungen, 4 neue wieder, irgendwie so Data Engineering, Data Scientist, ML Researcher, Data Product Designer und solche Sachen, also halt so Tech-Stellen. Und wir kommen mit den Bewerbungen nicht hinterher, aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Also wir haben einige Business Functions noch gar nicht richtig abgedeckt. Also vor dir oder vor eurem Mikro sitzt jetzt der nicht nur Gründer, sondern auch irgendwie Chief People Officer, Head of HR, Employee Zufriedenheit in einer Person. Obwohl, das ist ja Maya, der Office Dog. Aber der Punkt ist, wir machen noch ziemlich viel selbst und genau, müssen wir gucken, wie wir gut hinterherkommen, weil wir wollen ja auch noch ordentliche Podcasts nebenbei aufnehmen. Und aber wachsen gut, waren auch ein paar Messen und so, ja, also klappt.
Nice. Was nimmst du im Sommer so wahr, abgesehen von den Menschen, die ganz stolz von Negativpreisen berichten und 100% Autarkie graben, irgendwas, was ich verpasst habe, irgendwelche neuen Trends?
Dieses High-Price-Event, was wir da hatten am 26.
Juni. Stimmt.
Das haben wir ja im letzten Monthly auch besprochen. Das ist tatsächlich noch in den Köpfen drin von vielen Leuten. Und da hat man halt eben, wenn man ein gewisses Spotmark-Price-Exposure hat, eben auch irgendwie richtig viel Kosten gehabt. Und da versuchen einige Kunden von uns noch, das irgendwie anwaltlich zu klären und so weiter, dass sie nicht richtig informiert wurden, blablabla. Aber ich glaube, rein rechtlich haben die da nicht viel Handhabe, aber das ist auf jeden Fall was bei uns immer noch so Thema ist, zumindest bei unseren Kunden. Ansonsten, wir haben ja jede Menge jetzt hier an Themen irgendwie mitgebracht, ne? Wir haben irgendwie Enpal-Zahlen, Tesla-Projekt, 1,5 Werbung, negative Preise, also ist ja irgendwie jede Menge.
Womit wollen wir anfangen? Ich habe übrigens bei diesem High-Price-Event, habe ich nochmal nachgeschaut, 1 Euro verloren.
Oh nein. Ja. Weil du nicht, also
und wo kann ich viel mehr produzieren anwaltlich, wo kann ich mich nochmal anwaltlich jetzt hinwenden? An wen muss ich, wen kann ich denn überhaupt verklagen überhaupt dazu? Wen verklagt man denn da?
Eben niemanden, wenn dein Versorger dir einfach nur die Großhandelsmarktpreise Spot durchreicht mit einem Aufschlag, der hat ja auch gar kein Interesse dran. Der verdient ja jetzt nicht proportional zum Preis oder so an dir, sondern der hat einen fixen Aufschlag oder eine Monatsgebühr oder so. Und also an den kannst du dich nicht wenden, aber dann könnte ich fragen, hätte man das verhindern können, hätte der Euphemia-Algorithmus irgendwie besser von Apex Spot ausgeführt werden sollen oder so, diese Themen, glaube ich. Aber ich glaube, du als Endkunde, ich sehe da nicht so viele Chancen.
Dann schlucke ich mal den Euro. Das ist ist okay. Bin ich bereit zu. Ansonsten läuft's hier ganz gut. Auch mein Ausbauprojekt geht voran.
Trotz Sommer weiter am Ausbauen.
Wir sind an der Ausbauplanung, genau. Und im September kommt der Bautrupp und nagelt hier nochmal 16 Kilowatt Peak Solarplatten nach Nordwest, so dass ich eben auch in Abendstunden im Sommer weiterhin das E-Auto laden kann. Ja.
Sehr gut. Und den Pool beheizen, wenn es schon so Ende
alles.
August.
Die, auch die Nachbarpools können damit beheizt werden. Also es wird alles wird hier dann angeschlossen. Da lassen wir auch den Föhn einfach so in die Luft blasen.
Okay. Um die Windmühlen anzutreiben, die im Hintergrund stehen.
Genau. Wo wollen wir denn anfangen? Was hast du dann hier aus unserer großen Liste an Themen? Was ist denn dein Lieblingsthema? Ah, ich sehe schon eins. Das Energiezone-Frühstück. So, damit fangen wir mal an. Das vergessen wir am Ende.
Ja, genau. Es ist wieder soweit. Unser nächstes Energiefrühstück steht vor der Tür. Und diesmal haben wir gleich, ja, ich glaube, 3 Termine für unsere HörerInnenschaft. Ich freue mich jedenfalls riesig drauf, auch dass es wieder so persönlich wird und man die Leute kennenlernen kann. Und wir sind dieses Mal in Berlin, Leipzig und München. Und alle Infos wie immer natürlich auf www.energiefrühstück.de, so wie man es spricht, mit 2 Ü. Und Berlin, also wir haben da jede Menge Plätze, man muss sich bewerben, dass wir da die richtigen Leute auch aus der Community drin haben. Berlin ist am 13. September, mega schöne Location, in Partnerschaft mit Ressourcenmangel. Dann Leipzig ist die Woche drauf, am 18. September. Und München ist am 2. Oktober und das hat so ein bisschen Oktoberfest-Vibes, weil da ist nämlich das Oktoberfest auch in München. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest, mal gucken, wie das wird. Aber da sind wir freundlicherweise mit Octopus Energy zuerst bei denen im Office gehostet. Der Bastian Giro, der war ja auch schon im Podcast. Und die Besonderheit bei dem Event in München ist, dass wir Plätze an unserem Wiesentisch verlosen. Also direkt nach dem Energiefrühstück, also wir machen das wieder vormittags, natürlich Frühstück, klar, haben wir dann Platz für 20 Leute aus der Community, um sich bei, keine Ahnung, wie viel Maß unter dem bayerischen Himmel dann über die wichtigsten Energiethemen auszutauschen. Es geht ja wahrscheinlich noch mal besser, wenn man so in bayerischer Tracht ist und all die Themen, die du eben auch mit Bayern angesprochen hast, dann irgendwie noch mal besser verarbeiten kann.
Hm. Okay, krass. Sehr gut. Ich habe da voll Bock drauf. Im Berliner Frühstück bin ich ja dabei. Mal schauen, wer da so kommt, was wir da im Panel für Fragen stellen. Aber dann lass doch erstmal hier darauf schauen, was so passiert ist. Vielleicht fangen wir mal mit Enpal an. Die haben jetzt Zahlen rausgebracht, was ich schon mal ganz cool finde. Für privat gelistete Unternehmen gibt's das ja nicht so oft. Die sind 2021 110 Millionen haben die Umsatz gemacht, 22 400 Millionen, 23 900 Millionen. Aber das bereinigte EBITDA ist von 22 auf 23 nicht gestiegen. Das waren sie mal 23 Millionen. Das muss man mit Vorsicht genießen, bereinigtes EBITDA, da werden dann oft so Sachen rausgerechnet, die andere Unternehmen in einer konservativen Betrachtung wahrscheinlich nicht rausrechnen würden, aber glauben wir mal, Enpal, dass das alles so korrekt und gut ist. Wie schätzt du denn dann die Zahlen ein? Also jetzt fast 1 Milliarde Umsatz und 20 Millionen bleiben da übrig am Ende des Jahres. Und 2024, der Ausblick war jetzt, wenn ich die Pressemeldung richtig gelesen habe und jetzt auch die Artikel, die dazu geschrieben wurden mit noch ein paar Hintergrundinformationen, 24 soll jetzt auch nicht so super rosig aussehen. Wie guckst denn du da drauf? Erfolg, nicht so ein Erfolg? Und ich komme gleich zu einem Bauprojekt, was ich gesehen habe, wo dann die NPAL-Anlage als Sahnestück mitverkauft wird.
Also wenn ich das richtig verstehe, ich habe irgendwie irgendwann mal Corporate Finance gehört. Das bei uns macht das zum Glück Tobi im Team. Also so, wenn ich mich an meine Uni-Zeit, die schon wirklich lange her ist, irgendwie richtig erinnere, dann und so grob verstehe, was da publiziert wird, dann haben sie ja eigentlich nicht so viel verdient, oder? Kaum was. Also dieses Adjusted EBITDA, das ist ja immer so eine eher schön gerechnete Größe. Da muss man sich fragen, was ist da überhaupt sozusagen drin? Was ist da rausgerechnet? Also hatten die nicht auch irgendwie vielleicht hatten die ein paar Abfindungen oder so? Es gab ja da eine Entlassungswelle. Also ich denke, dass sie dieses Jahr wohl weniger Umsatz machen werden und weil irgendwie Preise
weniger als so. als die 900, die sie letztes Jahr gemacht haben.
Genau. Und wenn man sich die EBITDA-Entwicklung im Vergleich zum Umsatz anguckt, die haben mit doppelt so viel Umsatz weniger verdient als im Jahr davor. Sprich am Ende des Tages sich irgendwie den Umsatz gekauft. So ist jedenfalls meine sozusagen naive Interpretation der Zahlen auf den ersten Blick. Wie schaust du drauf?
Also ich bin ein bisschen überrascht, weil ich vergleiche ja immer die verschiedenen Solarangebote im PV-Forum. Ich weiß, dass weder NPAL noch 1,5 dieses Forum irgendwie mögen, aber das ist so ein Forum, bei dem Leute ihre Angebote für Solaranlageninstallationen hochladen. Und da sind sowohl 1,5 als auch NPAL immer mit Abstand am teuersten. Also wir reden hier teilweise um den Faktor zweimal so teuer. Und dann frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt hier von einem lokalen Solateur ein Angebot bekomme, meine Solarpaneele, Wechselrichter, Batterie aufs Dach zu stellen für 1.500 € pro Kilowatt Peak, also sagen wir mal für eine 10 Kilowatt Peak Anlage all in 15.000, will dann vielleicht der lokale Unternehmer haben, will der NPAL, wenn in dem einen oder anderen Formbeitrag halt dann 30.000 dafür haben, also doppelt so viel. So, dann da mag es dann vielleicht noch hier und da noch irgendwie ein Finanzierungsangebot geben, aber grundsätzlich unterscheidet sich das technisch ja nicht so stark. Da muss jemand hinkommen, ein Gerüst aufstellen, das Dach da bepflastern. Das ist jetzt nicht so, dass die doppelt so gute Solarmodule nehmen. Und dann hätte ich mir natürlich gedacht, in so einem Modell muss da ja viel mehr hängen bleiben. Wenn das nicht der Fall ist, müssten sie ja enorme Vertriebskosten haben. Also dieser Außendienst, diese Werbung, die sie dann machen, diesen sehr, sehr intensiven Vertrieb, dem will ich auch gar nicht schlecht reden. Das ist ja nun mal eine Art und Weise, wie man sein Business machen kann. Der muss dann schon sehr, sehr teuer sein. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass er dann so teuer ist, hätte ich mir nicht vorstellen können. Also ich fand die Zahlen ein Stückchen enttäuschend tatsächlich. Und sie haben ja in der Pressemeldung auch durchscheinen lassen, dass 2024 schon nochmal ein Jahr der Transformation wird. Sie wollen dann auf neue Geschäftsmodelle umstellen. Also sie haben ja auch dieses NPAL One rausgebracht. Darüber wollen wir mit denen ja auch nochmal reden. Also das Äquivalent zum Heartbeat von 1,5, um dann tatsächlich die Anlagensteuerung zu übernehmen, das Ganze ein Stückchen intelligenter zu machen, sind massiv in den Wärmepumpenmarkt eingestiegen, soweit ich das verstanden habe. Der hat natürlich auch einen Mega-Dip bekommen gerade. Nicht, weil die Wärmepumpe nicht gut funktioniert, sondern weil sie gerade nicht so sehr akzeptiert wird vom Kundenkreis. Schwer, also ich finde es, sie haben Geld verdient, haben irgendwie eine Milliarde Umsatz gemacht. Es ist aber ein Hardware-Business, also installieren irgendwelche Anlagen, da ist jetzt kein wiederkehrender Umsatz drin, außer bei den Anlagen, die sie vermietet haben. Da weiß ich aber auch nicht genau, wie sie das ausweisen, ob sie dann die zukünftigen Mieteinnahmen schon sozusagen für 2023 mit ausgewiesen haben oder ob die dann jedes Jahr nochmal neu ausgewiesen werden. Mhm. Der Markt ist groß genug. Ich glaube, sie haben 16.000 Neukunden ausgewiesen in der Pressemitteilung. Aber ich fand es, dafür, dass sie sich so ein bisschen als Marktführer darstellen, jetzt nicht so dolle. Mhm. Und es gibt natürlich einen enormen Gegenwind am Markt. Aber ich hätte einfach mehr Gewinn erwartet, wenn ich mir die Angebote so durchschaue. Und ich lese ja auch hin und wieder mal Immobilienangebote, einfach nur mal zu schauen, wie entwickelt sich der Markt in Berlin und Hamburg und wo geht da die Reise hin. Das ist für mich immer ein guter Indikator, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und da habe ich ein Angebot gefunden von einem Haus. Da wurde so eine Endpal-Anlage mit in die Angebotsbeschreibung gesetzt. Und da stand, dass sie eine PV-Anlage 6 Kilowatt Peak mit 10 Kilowatt Batteriespeicher gekauft haben von Enpal, die sie mieten. Und diese Miete beträgt pro Monat circa 180 Euro mit einer Steigerung 2025 auf 195 Euro. Und die Anlage könnten sie aber abkaufen für 25.000 Euro. Mhm. So, für 25.000 Euro für eine 6 Kilowatt Peak Anlage, das ist aus meiner Sicht nah am Wucher. Kann eigentlich gar nicht sein. Ja? So teuer sind auch diese Batteriespeicher nicht mehr. Vielleicht ist das irgendwie ein Haus, was unfassbar komplizierte Installationsbedingungen hatte. Aber das ist eigentlich weit weg von dem, was man 2023, so alt ist diese Anlage laut Beschreibung, hätte zahlen müssen, um da sowas aufs Dach zu bekommen. Aber das ist nicht nur ein Enpal-Thema, das gilt auch für 1,5 aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob du diesen Pressetermin von Habeck da gesehen hast, der an so einer 1,5-Anlage da aufgetreten ist.
Ja, ja.
Und da war es, glaube ich, so eine Gesamtinvestitionssumme mit Wärmepumpe, noch ein, zwei anderen Sachen von 70.000 Euro. Aber also schon Beträge, die...
Muss man erstmal haben, ne?
Die ich mir nicht erklären kann, wenn ich da mit lokalen Installateuren irgendwie rede, wie das zustande kommen soll, weil die Hardware ist bei Weitem nicht so teuer. Also ein Bruchteil dieser Kosten, das ist nicht super schwierig zu installieren. Und da habe ich schon auch irgendwie Fragestellungen, also ich will jetzt da keinem irgendwie unterstellen, dass sie dann sozusagen zu viel Geld machen. Sie müssen ja auch Geld verdienen, damit diese Businesses auch funktionieren. Hm. Aber es wackelt so ein bisschen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, diese Anlage, die dort sozusagen geleast wird von Enpal, ja, das ist ja dann 20 Jahre mal, sagen wir mal, im Schnitt 190 Euro, also 20 mal 12 mal 190. Da hätte jetzt die Verkäuferin des Hauses, wenn sie die ganze Zeit liest, 45.000 Euro gezahlt an Enpal für eine 6 kW Peak Anlage. Da ist dann irgendwie Wartung mit da drin, aber an einer Solaranlage gibt's halt nichts zu warten. Vielleicht wird die Batterie mal ersetzt irgendwie in 15 Jahren, aber dann ist die auch schon viel, viel billiger. Wobei bin ich mir nicht so sicher, ob das so ein kluges Modell ist.
Ja, wobei, wenn ich jetzt irgendwie durch die Pressemitteilung da nochmal durchscroll, da gibt's, glaube ich, so einen Absatz, wo sie anpreisen, dass die zentrale Veränderung für die Endkunden die Einführung einer Kaufoption für Solaranlagenmieter war und...
Ja, aber das hat die Frau auch gesagt, 25.000. Aber 25.000 liegt immer noch irgendwie...
Ist viel, ne? Ja.
100% über dem, was man wahrscheinlich dafür heute zahlen müsste, wenn man sich ein Angebot einholt. Und 45.000 sowieso. Also es mag gar keinen... das macht jetzt nicht so viel...
Also würdest du sagen, ist eigentlich gar kein Asset? Also wenn jemand sozusagen die Option hätte, kaufe ich das Haus ohne diese Anlage oder... Also sozusagen die Wahl hätte zwischen der Anlage und einer neuen Anlage, dann würde man auf jeden Fall die neue Anlage kaufen und auf keinen Fall das Mietmodell nehmen, oder?
Das Mietmodell würde man auf keinen Fall nehmen. Ich glaube, es gibt natürlich noch einen Abschlagsguthaben, was diese Familie dann erwirtschaftet. Das sind dann vielleicht nochmal so 10, 20 Euro im Monat, sozusagen bei 6 kW Peak, vielleicht auch 30 Euro im Monat. Das müsste man dann wieder von den 45.000 abziehen über die 20 Jahre Laufzeit. Aber es fühlt sich irgendwie, sagen wir mal so, also cool, dass Enpal eine Milliarde gemacht hat, ja, oder fast eine Milliarde gemacht hat und auch ein bisschen Gewinn da draus. Was mir jetzt nicht klar wird aus der Veröffentlichung, ist, wo geht die Reise hin? Ja, sozusagen, wie verdienen sie eigentlich das Geld in den nächsten Jahren, wenn dann eben doch nicht mehr so viele Eigenheime sozusagen neu ausgestattet werden? Und offensichtlich, das sieht man natürlich auch, weil sie ein paar Leute auch freistellen müssen, ist das Vertriebsmodell zu teuer in einem Markt, der zunehmend sozusagen im Preiswettbewerb steht.
Ja, und wenn du sagst, also sie ein bisschen was verdient, also da ist für mich so ein Fragezeichen dran, weil wenn sie wirklich was verdient hätten, müssten sie ja nicht irgendwie Adjusted EBITDA machen. Und
ja, also aber das ist, glaube ich, normal. Also das sozusagen, das weiß ja jeder, das weiß jeder so aus. Es ist anrüchig geworden, also auch durch viele krude Adjusted EBITDA Werte der letzten zwei Jahren von börsennotierten Unternehmen, ja. Hat man da wenig Vertrauen, aber
was kann man denn noch so
im Energiezone-Podcast, wir würden ja quasi dem Mario Vertrauensvorschuss geben und sagen, fair enough, funktioniert.
Genau, also vielleicht hat er noch, also sozusagen Vertrauensvorschuss wäre, er hat irgendwie, also der operative Cashflow ist ja positiv, aber wahrscheinlich haben sie irgendwie irgendwelche Investitionen, CapEx rausgelassen. Da müsste man mal richtig so in die Bilanz oder Cashflow-Rechnung schauen, ob die Investitionen da bereits drin sind oder nicht.
Ja, aber die werden ja verspätet veröffentlicht. Das machen sie dann irgendwie. Für 2023 müssen sie das irgendwie in 2026 hochladen.
Ja.
Dann kann man sich's angucken. Und das ist ja da auch nur quasi eine verkürzte Bilanz und ja nicht die ganze
genau. GV. Im Bundesanzeiger ist, glaube ich, die findet man nur so einen alten Konzernabschluss aus 2021. Mhm. Und genau. Die Obergesellschaft scheint auch irgendwie so eine Enpal BW in Holland zu sein. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob man zukünftig dann noch einen Konzernabschluss überhaupt finden kann. Gibt es sowas wie einen holländischen Bundesanzeiger oder?
Keine Ahnung. Da bin ich raus.
Oder die haben eine europäische SE drüber gemacht, ne? Oder so. Also, I don't know. Ja. Aber.
Ja. Aber das hat, glaube ich, eher dann mit dem Thema, wie wird neues Geld aufgenommen und sozusagen wie wird das quasi konsolidiert. Da würde ich jetzt, aber ich glaube, es ist ein cooles Business. Aber ich hätte mehr Gewinn erwartet bei den Preisen, die für ihre Anlagen in der Lage sind, durchzusetzen.
Ja, naja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und die Konkurrenz ist ja auch einfach, ne? Also wenn die Stefan Müllers dieser Welt weiter Großanlagen aufbauen und ich habe mal Leon noch in Erinnerung, der irgendwie die Tomaten zitiert, wenn es einfach sehr, sehr günstig aus dem Netz auch bezogen werden kann von Großanlagen, weil wir da viele Skaleneffekte haben, dann ist der komparative Vorteil von der Eigenanlage halt auch nicht mehr so hoch. Ne? Also
ja, und vielleicht nur, du hast ja quasi auch einen Artikel verlinkt mit einer sehr positiven Nachricht, dass wir vorletzte Woche haben wir das Ausbauziel Solar erreicht in Deutschland für das ganze Jahr schon. Also wir sind quasi deutlich schneller unterwegs beim Solarausbau, als wir das gesetzlich vorgesehen hatten. Und nur damit man diese Enpal-Zahlen mal so ein bisschen in den Kontext setzen kann. Also ich glaube, es waren 16.000 Anlagen. Müssen wir das nochmal in die, also 16.000 Kunden bei Enpal. Kommt das
mit, ungefähr? Keine Ahnung, was 10 kW Peak nehmen oder so?
10 kW Peak, dafür nehmen sie dann immer, ja, das kann schon hinkommen. Und wenn wir uns da mal anschauen, in dem Artikel, den du verlinkt hast, wird ja auch aufgezeigt, wie viele Anlagen überhaupt installiert worden sind und mit welcher Kapazität. Dann gehen wir mal nur hier in meinen Kreis, in dem ich wohne. Das ist Rendsburg-Eckernförde.
Mhm.
Und wie kann ich denn jetzt hier dieses Jahr neu gebaut? Das ist jetzt quasi doch, habe ich jetzt dieses Bestand, dieses Jahr neu gebaut. Rendsburg-Eckernförde, wo ist es? In Rendsburg-Eckernförde gibt es 17.000 Solaranlagen mit einer Kapazität von 560 Megawatt. Und allein in diesem Jahr wurden 3.000 Anlagen gebaut mit einer Kapazität von 150 Kilowatt, also 5 kW pro Neuanlage geschnitten. Ich bin mir nicht sicher, ob da auch Balkonkraftwerke schon drin sind. Aber es ist ein recht kleiner Kreis. Wenn man das jetzt hier mal alle Kreise zusammenzählt, dann kommen wir auf eine hohe sechsstellige Anzahl von Neuanlagen, die gebaut wurde. So im Bereich so 5, 6, 7 kW. Also der Markt ist ja offensichtlich sehr groß, zeigt aber halt auch, dass sowohl Enpal als auch 1,5 doch einen eher kleineren Teil am Markt haben, an diesen Neuausbaumarkt. Was ich hier allerdings quasi nicht rauslesen lässt, ist, weil das ein Marktstammdatenregisterzahlen, wenn da jetzt natürlich von diesen 3.000 Anlagen in Rendsburg-Eckernförde 2700 Balkonsolaranlagen mit 800 Watt drin sind und irgendwie 200 Großanlagen, dann ist das natürlich ein Markt, an dem ja 1,5 und auch Enpal gar nicht teilnehmen. So, das muss man mal so ein bisschen,
im Abfinden. Vielleicht können wir es triangulieren über Berlin. Also was glaubst du denn, wer so mit den Einhorn, Zweihorn, Balkonkraftwerken und so weiter, was wäre eine realistische Anzahl von, würdest du erwarten von Berlin an Balkonkraftwerken? Weil wir können ja in Berlin gucken hier. Es gibt in Berlin 36.000 Solaranlagen mit einer Kapazität von
10.000 wurden neu gebaut. Krass. Okay.
Ja, 10.000, dann müssen wir dabei sein.
Wahrscheinlich ja in Berlin ja keine Großanlagen, also keine Großflächen.
Deswegen. So war ich, hatte ich auch gedacht, ja.
Du hast recht, da könnten wir schon 10.000 mit 57.000, also sozusagen auch da im Schnitt 5 bis 6 kW.
Hm? Ja, aber das ist zu groß für ein Solar, für, gut, da gibt es dann wahrscheinlich noch irgendwelche Wohnblöcke oder so, gerade so im Ostteil der Stadt, da gibt es ja viel so, wir nennen die Plattenbauten, sozusagen, wo dann teilweise Wohngesellschaften dann die das ganze Quartier
ausrüsten. Aber es wird krass, viel gebaut. Also sozusagen, es kommt immer mehr dazu. Und dann sozusagen, da muss man dem Philipp Schröder recht geben, ist, wir haben natürlich jetzt in der Mittagszeit so eine Spitzenleistung, ist einfach sehr, sehr viel Solarstrom im Netz. Nein, der Ausbau wird erstmal nicht stoppen, weil die Netzentgelte noch so hoch ist. Das heißt, die Leute werden auch bei Negativpreisen ist der Strompreis netto, den ich hier zahlen muss, in Schleswig-Holstein immer noch über 20 Cent. Mhm. Also lohnt sich auch bei Negativpreisen noch für mich, Solar auszubauen als Privatkonsument. Also wenn, da wird das irgendwie weitergehen. Ja. Aber ist doch krass, dass wir diese Ausbauziele schon erreicht haben. Ist doch mega geil.
Ja. Also. Ja, 7 Monate früher.
Ausbauziel 2024 waren 88 Gigawatt und am 22.8. sind es schon 92 Gigawatt. Mhm. Ausbauziel 25 sind 106 Gigawatt. Also wenn das hier quasi in 24 so weitergeht, wenn ich die Kurve so ein bisschen weitermale, dann haben wir schon fast die Zahlen für 25 Ende des Jahres erreicht. Crazy.
Ja. Ja. War das nicht 88?
88 war das Ziel, ja. Hm?
Genau.
92 haben wir schon und nächstes Jahr soll es 106 werden, aber bei der Geschwindigkeit könnten wir nochmal ein Jahr überspringen.
Wobei, also wenn ich das Bundesregierungsziel richtig erinnere, dann war das ja immer relativ, also es war 80%. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund noch schneller bei der Elektromobilität voranschreiten und noch mehr Wärmepumpen, also was nicht der Fall ist, aber würden, dann konjunktiv, dann müssten wir auch wieder mehr zubauen, oder? Also dass wir auf die 80% kommen.
Stimmt, aber sowohl Autos, war ja letzte Woche im Kassenzone-Podcast, haben einen Knick bekommen bei der Zulassung Elektroautos, als auch Wärmepumpen. Also müssen wir mehr Pools bauen, um die ganze Energie loszuwerden. Aber ich finde es mega, dass überhaupt so viel gebaut werden kann. Du verfolgst natürlich ja auch Lion und die ganzen anderen Statistiker. Also wir sind jetzt irgendwie bei 60% erneuerbaren Energiestrom schon im ganzen Netz. Die Redispatch-Kosten sind erstaunlicherweise doch geringer als gedacht. Also wir entwickeln uns eine sehr, sehr positive Richtung.
Genau, für die Konsumenten auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt zu negativen Strompreisen springen würden, da habe ich einen tollen Artikel von dem Julien Jumeau gefunden, dem folge ich auch auf LinkedIn, der macht immer ziemlich coole so Visualisierung, Illustrationen von einfach eigentlich so hauptsächlich der Day-Ahead-Spotmarkt-Preiszeitreihe, aber so auf verschiedenste Arten und Weisen, unterschiedlichen Ländern und so. Und der hat halt, es wurde auch aufgegriffen von irgendwie großen belgischen Zeitungen und so, der hat so eine kumulative Kurve gemalt der Anzahl der negativen Stunden in einem Jahr bis zu einem bestimmten Tag. Also, keine Ahnung, bis heute haben wir irgendwie schon 260 Stunden gesehen in 2024. Oder also, ich zitiere jetzt das, was hier in der Grafik ist, wann auch immer die rauskam. Ich glaube, die kam vor einem Monat oder so raus. Und damit haben wir sozusagen mehr Stunden im Jahr schon gehabt mit negativen Preisen, als wir das im ganzen Jahr 2023 hatten. Und so, Dann gibt es hier noch so eine Durchschnittskurve für 2019, 2022. Da lag es im ganzen Jahr, lagen wir irgendwie bei 60 Stunden mit negativen Preisen. Und das ist natürlich eine positive Entwicklung für also alle, die verbrauchen und zahlen normalerweise für Strom, also weil die sozusagen zumindest auf den Arbeitspreis dann geguckt, auf den Energieanteil dann Geld dafür bekommen. Aber für die Angebotsseite ist es natürlich jetzt nicht immer nur positiv. Und genau, gibt es natürlich bestimmte Gründe für negative Strom. Was glaubst du denn, seit wann wir überhaupt negative Strompreise haben im deutschen Markt? Liberalisierung, so Mitte der 90er, und dann hat es ein bisschen gedauert. Und
dann gab es die ganzen Nachtspeicherheizungen. Also, sehr gute Frage. 2010.
Ja, gar nicht schlecht. Also 2007 schon am Intraday-Markt und 2008, damals noch die deutsch-österreichische Day-Ahead-Markt-Zone. Und genau, also so je nachdem, wen du fragst, wird nämlich gesagt, dass negative Preise nicht unbedingt schlecht sind, weil sie ja letztendlich auch motivieren, dass die ganzen Stadtwerke und Versorgungsunternehmen, die Kraftwerke betreiben, auch versuchen, diese Kraftwerke flexibler zu machen und ja auch einfach Firmen auf der, also die Kunden von ONU oder von Incentive, Chancen bieten, wenn sie die Nachfrage anpassen. Ne? Also wenn viel Strom produziert wird, sollten die Produzenten weniger Kapazitäten nutzen, während Großverbraucher mehr Strom abnehmen sollten, wenn die Preise niedrig sind. Und das ist natürlich dann nochmal verstärkt, wenn sie ganz ins Negative gehen.
Aber rein physisch gibt es doch negative Preise, weil es zu teuer ist, diese Grundlastkraftwerke abzuschalten, oder?
Genau, ja. Es gibt, also erstmal ja irgendwie komisch, du kriegst Geld dafür, wenn du ein Gut abnimmst. Das ist ja irgendwie ein Konzept, was wir jetzt nicht immer überall sehen. Aber genau, das funktioniert natürlich nur, wenn irgendjemand, der Strom produziert, generiert und den loswerden will, bereit ist, dafür zu zahlen, dass du ihn nimmst. Es muss ja immer irgendeine Gegenseite geben. Und ja, gibt mehrere Gründe dafür, warum irgendwie ein Betreiber meistens konventioneller Kraftwerke dann sagt, ja, ich möchte meine Anlage hier weiter betreiben, auch wenn sie, wenn ich während negativer Preise hier Geld verliere oder weniger Gewinn mache. Und es sind entweder technische Gründe, weil du hast immer so, also eine Art Unflexibilität in einem thermischen Kraftwerk, weil du hohe Abschaltkosten und hohe Anfahrtkosten hast. Das ist einfach in Summe, es ist günstiger, wenn du Strich fahren kannst. Wenn du immer die gleiche Menge Kraftstoff reingibst und nicht irgendwie das Material sich verzieht und irgendwelche Risse reinkommen oder so. Und ein weiterer Grund kann aber auch sein, dass du einfach eine Verpflichtung in irgendeiner Weise wirtschaftlicher Art eingegangen bist. Zum Beispiel Regelenergie zur Stabilisierung des Netzes oder Redispatch-Leistungen bereitzustellen. Und oder, also der letzte Punkt kann auch sein, du hast irgendwie ein wärmegeführtes, also kannst ja immer strompreisgeführt ein thermisches Kraftwerk fahren, wo dein Output Strom und Wärme ist, oder du machst es Wärmebedarf geführt. Ne? Also im Winter, wenn du irgendwie gleichzeitig noch ein Wärmenetz befeuerst, dann kannst du auch nicht einfach sagen, so, ja, nee, ist so günstig gerade am Strommarkt, ich schalte ab, weil das mir nichts mehr wert, wenn die Leute, auch obwohl die Leute dann irgendwie frieren oder so. Und genau, das sind so grob die Gründe. Was ich lustig finde, ist aber in der Diskussion auf LinkedIn oder Twitter oder so, X, da ist natürlich, wird das oftmals den Erneuerbaren nur zugeschrieben. Ne? Also so, ja, wir haben so viele Erneuerbare im System, aber dass dahinter auch immer jemand anderes steht, bei Erneuerbare kannst du einfach abschalten zu Grenzkosten null. Das ist ja egal, musst du nicht weiterlaufen lassen. Aber genau, die technischen oder die wirtschaftlichen Constraints, die kommen dann eben hauptsächlich von den konventionellen Kraftwerken.
Ja. Aber dieses Abschalten, da gibt es ja quasi noch eine andere Diskussionsstrecke darüber, dass ja dann trotz abgeschalteter erneuerbarer Kraftwerke muss weitergezahlt werden. Und dann entstehen ja diese Redispatch-Kosten, weil dann das irgendwo anders angeworfen werden muss. Das wird ja in der Diskussion schon immer ein Stückchen zusammengeworfen. Jetzt hätte ich gedacht, weil ja so viel neu ausgebaut worden ist und ich ja immer an diesen stillstehenden Windkraftanlagen vorbeifahre, auf der A7 oder hier sozusagen im Urlaubsgebiet in Rendsburg-Eckernförde, dass diese Kosten massiv hätten steigen müssen. Das sind sie aber gar nicht. Also die Redispatch-Kosten sind irgendwie in einem Rahmen geblieben, der unter der Markterwartung lag und auch deutlich unter meiner Erwartung. Kannst du das irgendwie erklären, warum das so ist?
Woran kann das liegen? Naja, also ich weiß nur, dass sozusagen die Einspeisevergütung für Solarstrom jetzt verändert werden soll für die Zukunft, dass man kein Geld mehr kriegt bei negativen Strompreisen, aber das ist ja nochmal ein anderer
Schritt. Geht das auch für die Privatanwender oder geht das nur für so große kommerzielle Anlagen, weißt du das?
Ich glaube, dass es nur für die großen kommerziellen gilt. Müsste ich aber nochmal nachgucken.
Ich hatte hier einen Artikel gefunden vom ZDFK, da stand halt, die mit Redispatch angepassten Einspeisungen der Kraftwerke betrugen 2023 27 Gigawattstunden, 2022 24 Gigawattstunden und der klassische Redispatch von Erneuerbaren war davon halt 10 Gigawattstunden. Meistens wurden halt Offshore- und Onshore-Windkraft abgeriegelt. Das scheinen quasi die Energiequellen zu sein, denn wenn Wind weht, kommt da wirklich am meisten bei.
Aber vielleicht bei ist rum. Das dann tatsächlich der Ausbau, der ja dann doch, also ich meine, wenn wir uns diese Deutschlandkarte angucken, da ist ja nicht nur Norddeutschland jetzt, also ne, da wo du jetzt Rendsburg rausgesucht hast und ich Berlin, da ist ja nicht nur Norddeutschland gelb. Das heißt, es gab auch Ausbau südlich der Netzengpässe, sag ich jetzt so ganz einfach gesagt, halt sozusagen in Süddeutschland. Und je mehr Ausbau im Süden, muss natürlich zu den richtigen Zeiten auch da sein, desto weniger kommt der Netzengpass zu greifen, der ja der Grund ist für den Redispatch und dann auch die Grund für die Ausgleichs-, also die Menge und die Ausgleichszahlung, also ökonomisch. Das, ja.
Hier steht aber auch, die meisten sozusagen Redispatch-Kosten und der Netzengpass, der da rauskommt, kam aus dem Übertragungsnetz. Da müssten wir vielleicht doch nochmal mit 50 Hertz und Co. ins Gespräch gehen. Ja. Weil dort ja gesagt wurde, hier im Energiezone-Podcast, dass das eigentlich so ausgebaut wird, dass das Übertragungsnetz eben nicht der Engpass ist. Aber offensichtlich scheint er das jetzt immer mehr zu werden. Also ich steige da ehrlich gesagt nicht 100% durch. Es wird ja nicht von den Gegnern der erneuerbaren Energien, aber es wird von ein paar Ökonomen ein bisschen gewarnt, dass wenn der Ausbau so weitergeht wie geplant, bei weiterhin langsamen Übertragungsnetzaufbau steigen diese Kosten massiv an. Ein Grund, warum die Kosten im letzten Jahr gesunken stehen, habe ich hier im Artikel übrigens gerade gefunden, ist, dass Gas und Öl damit sozusagen bis im Preis gesunken sind. Und das sind ja die Kosten, die entstehen, wenn dann die Gaskraftwerke in Baden-Württemberg oder Bayern hochgefahren werden. Das war halt 2022, waren das noch deutlich höhere Preise.
Aber das sind ja die Kosten. Du hast nicht auch Mengen gesagt, dass es weniger war von der Menge?
Nee, die Mengen sind ein Stückchen gestiegen tatsächlich. Die Gaskraft sozusagen war dann halt nochmal deutlich billiger. Aber klar, hätte es diese Netze dann schon gegeben, die Übertragungsnetze, hätte man das Gaskraftwerk ja auch nicht anmachen müssen. Aber jetzt kriegen wir noch deutlich mehr Kapazitäten, Windkraft natürlich vor allem in Norddeutschland, das haben wir ja im Denker-Wulf-Podcast gelernt, das süddeutsche Windrad hat tatsächlich ungefähr 50% weniger Ertrag, auch wenn es genauso hoch ist und da ist der Wind dann doch nicht mehr so stark. Ich dachte immer, das sind eher so 20% Einbußen, aber es sind wirklich so 50% Einbußen, das heißt, der mit Wind erzeugte Strom in Süddeutschland ist dann einfach doppelt so teuer pro Kilowattstunde im Vergleich zu Norddeutschland. Jetzt muss man das so ein bisschen abwägen. Entweder baut man Netz, was offensichtlich noch viel teurer ist, oder akzeptiert den recht hohen Einstandspreis der Windenergie dann in Süddeutschland. Also es ist nicht ganz trivial, aber wir kommen ja mit dem Netzausbau der Übertragungsnetze eben doch nicht hinterher, nicht so schnell hinterher, dass das regelbar wäre. Und wir hatten jetzt Glück, dass die Gaspreise gefallen sind in 2023. Das hat uns dann sind die Redispatch-Kosten, glaube ich, von, was stand hier, 2,5 Milliarden auf 1,8 Milliarden gefallen. Aber da sehe ich auch noch, dass ich irgendwie noch nicht so einen richtigen Konsens in der Politik und offensichtlich auch nicht in der Gesellschaft, wenn jeder versucht, dann Baden-Württemberg und Bayern doch irgendwie zu schützen, dass die doch ganz viel und tolle Sachen machen. Da ziehen wir noch nicht gemeinsam an einem Strang oder wir ziehen am gleichen Strang, aber in verschiedene Richtungen. So fühlt sich das für mich so ein Stückchen an.
Ja, nee, das stimmt. Das stimmt.
Bist du denn hast du denn Kunden, die, wenn sie mit euch irgendwie arbeiten, Systeme so auslegen, dass, keine Ahnung, wenn am Sonntag jetzt mal Negativpreise sind, dass dann schon irgendwelche Sachen vorgeheizt werden, Energie schon mal in irgendeiner Form eingespeichert wird?
Genau, das ist ja vor allen Dingen so die Arbeit, die, wo wir mit Incentive Partnern, also Incentive war ja auch bei uns im Podcast. Ich glaube, das ist die vorletzte oder vorvorletzte Folge, wenn das jetzt ausgestrahlt wird.
Ja, dann musst du auch noch darüber berichten, was das eigentlich genau ist und was die machen.
Ja, also die Leute, die Folge gehört haben, die wissen es natürlich. Aber genau, für die Folge hatte ich Torge Larsen, das ist einer der Gründer des Startups Incentive, bei uns im ONU-Office aufgenommen, in Prenzlauer Berg. Und das war wirklich so eine Folge, für die ich auch so diesen ganzen Podcast so gerne mache. Es war einfach so eine spannende Gründergeschichte und einfach wichtiges Impact-Startup. Wo ich glaube, wirklich die deutsche, das produzierende Gewerbe, Industrie wirklich ein bisschen besser macht. Also ganz passend, dass wir das auch bei uns im ONU-Office aufgenommen haben. Und also Incentive und ONU haben die gleiche Kundengruppe. Also und die machen auch ein B2B-SaaS-Model. Aber Ziel ist es bei denen, dass die, also die gleichen mittelständischen Unternehmen, im jeweiligen Energieverbrauch flexibler und dadurch auch effizienter machen. Also überall da, wo es thermische Prozesse gibt, also eine Kühlung oder ein Heizen, Prozesswärme irgendwo, das eben zu verschieben, vorzukühlen, nachzuwärmen, um ein Hochpreiszeitfenster herum. Und also sozusagen Kundensegment und Zielsetzung sehr ähnlich wie bei ONU. Und das Einzige, was sozusagen sich unterscheidet, ist, deren Strategie zu unserer ist, dass die behind the meter agieren und wir so in front of the meter. Also sozusagen, wir optimieren auch die Nachfrageseite, aber wir machen das immer ex ante und immer für so Beschaffung und Interaktion mit Terminmärkten. Und genau, von daher passt das ganz gut zusammen und das ist uns in dem Podcast auch aufgefallen und auch gesagt, dass wir da irgendwie vielleicht ein bisschen sozusagen in eine bisschen strukturiertere Partnerschaft gehen wollen in Zukunft. Und genau, aber kann ich sehr empfehlen, coole Folge und Torge auch ein cooler Typ, den die manche schon kennen, weil er war beim Energiefrühstück als Gast dabei in Hamburg und hat schlaue Fragen auch gestellt. Also seine Stimme war sozusagen schon mal im Podcast, von daher.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ich habe übrigens gerade nochmal hier zwischendurch nochmal nachgelesen, wo denn die Stromautobahnen am meisten überlastet waren. Da gibt es einen Spiegelartikel, der noch mit etwas anderen Zahlen hantiert. Der redet quasi von 3 Milliarden Kosten in 2023, nicht von 1,8, weil die Größenordnung stimmt. Und da steht drin, dass die am meisten überlastete Stromautobahn in Deutschland, der Leitungsabschnitt von Dörpen nach Hanneken fair war. Jetzt habe ich das mal eingegeben bei Google Maps. Und das ist so eine Strecke, die kann man mit dem Auto in 46 Minuten fahren. Das ist aber gerade Stau, sind 60 Kilometer tatsächlich. Und ich dachte immer, die Stromautobahnen sind noch viel länger, weil das wir reden ja über Gleichstrom, ja, sozusagen, den man nicht teilen kann. Ich dachte, da stehen dann quasi, das sind dann so 200-300 Kilometer Stromautobahn, die dann nach Süden ist, aber da brauchen wir nochmal einen Übertragungsnetzprofi, der uns ein bisschen erklärt, wie das aufgebaut ist, weil ich 60 Kilometer Stromnetz, da jetzt nochmal eine neue Leitung zu legen, das muss doch irgendwie
schneller gehen, oder?
Das muss irgendwie möglich sein. Da lese ich mich nochmal ein. Die zweitmeist gefolgte Verbindung war von Ovenstedt nach Bechterdissen.
Hört sich auch in Norddeutsch an.
Ja, das muss da irgendwie alles oben. Das muss ja quasi der Strom, der von der Küste irgendwie kommt, kommt nicht nach Süden.
Ich dachte irgendwie Südlink wäre weiter südlich, aber
ist der Südlink nicht noch was anderes? Wir brauchen, wir müssen hier wir mit müssen, deutlich
Christoph, besserem Christoph Maurer, muss noch mal.
Wir müssen mit besserem Kartenmaterial agieren und gucken, wo es dann wirklich, hakt am Ende. Genau, das mit der Einspeisevergütung für Solarstrom, dass da 2025 wahrscheinlich dann bei negativen Preisen nichts mehr kommt, macht ja total Sinn. Ich habe jetzt mal auch eingelesen, also mein Verständnis ist, dass das kommerzielle Anlagen sind, aber ansonsten läuft der Ausbau und aktuell sinken sogar die Preise noch. Ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass die Panelpreise wieder ein bisschen anziehen, dass es irgendwie Effekte gibt zur zukünftigen Verzollung von Solarpanelen auf europäischer Ebene, jetzt nach der Europawahl. Aber das ist aktuell nicht der Fall. Das scheint aber auch damit zu korrelieren, dass einfach wenig neu gebaut wird in Deutschland. Also sozusagen fehlende Bauprojekte sorgen natürlich dafür, dass weniger neue Solaranlagen gebaut werden. Ja. Und der Strom ist billiger geworden. Ich hatte irgendwas gestern gesehen. Ich glaube, du kannst jetzt Neutarife abschließen bei so ungefähr 30 Cent. Und dann sagen die Leute sich, bei 30 Cent, da brauche ich jetzt nicht nochmal eine extra Solaranlage aufs Dach bauen.
Ich glaube sogar drunter, aber also
drunter habe ich noch nicht noch nicht gefunden.
Okay.
Und ich bin jetzt mit meinem Tipper-Dings, ich gucke mir ja live in meine Tipper-App, obwohl ich ja schon immer versuche, das Auto so zu laden, dass ich negative Strompreise habe oder sozusagen niedrige Strompreise oder das nur bei Solarüberschuss zu laden. Im August, muss ich mal kurz teilen. Die Zahl. Da teile ich jetzt einfach mal den Betrag, den Tipper mir in Rechnung stellt. Durch 27 Cent. Oh ja, gar nicht schlecht.
Ja, siehst du.
Durchoptimiert.
Juni. Hast du da deine 5 Euro oder 6 Euro Monatsgebühr oder was das kostet, schon umgelegt?
Ich glaube, das sind die Gesamtkosten hier mit drin. Das kann ich dir aber wirklich nicht 100% sagen.
Okay.
Ja, aber ich komme auf unter 30 Cent.
Okay, sehr gut.
Aber ich komme auch bei Weitem jetzt nicht auf 20 Cent oder sowas. Also das sind Fantasiewerte. Da kommt man nicht hin. Apropos Fantasiewerte, ich habe ja hier fantastische Neuigkeiten von 1,5 gesehen mit der Fernsehwerbung, die sie jetzt schalten. Da wird ja auch oft mit negativen Preisen hantiert. Und in dem Post, den der Philipp Schröder dazu bei LinkedIn gemacht hat, sozusagen basht er so ein bisschen gegen Old Solar. Ich habe mich natürlich angesprochen gefühlt, weil Old Solar meint wohl nicht geregelte Solaranlagen, die nicht netzdienlich gefahren
werden. Bei uns im Podcast hat er das Trash Solar oder so genannt. Erinnerst du dich? Da gab es so einen Begriff aus Australien.
Ja, da sind sie jetzt irgendwie gerade, da läuft es irgendwie ganz gut mit dem Solarausbau, aber dann habe ich mich nochmal so ein bisschen darüber versucht, schlau zu machen und mich einzulesen. Und jeder, der eine Solaranlage hat, versucht ja natürlich, seinen Eigenverbrauch zu optimieren. Und klar, das ist nicht ganz netzdienlich, weil man könnte ja überlegen, dass man die Batterie netzdienlicher nutzt. Ja, sozusagen, dass das Netz entlastet, wird. Aber jeder versucht ja, diese Steuerung, diesen Heartbeat vornimmt, ja manuell auch zu machen, indem er Überschussladung ins Auto lädt, indem der irgendwie am Wasserspeicher dann geladen wird oder dann aufgewärmt wird, wenn der Solarstrom zur Verfügung steht, in die Waschmaschine mittags läuft. So, das ist zwar nicht so smart, wie man es machen könnte, aber ich glaube, man kommt trotzdem schon an 80-90% an das ran, was auch ein Heartbeat oder Npi One machen würde. Oder echt, sehe ich das zu trivial? Was meinst du?
Ich vertraue dir da mal. Ich glaube, also 80-90% könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch 60 oder 70, aber ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie es oftmals den Ruf hat, glaube ich.
Außerdem versuche ich ja sowieso alles selber zu verbrauchen und Netz gar nichts zu geben. Und ich kann ja quasi nur wirklich netzdienlich agieren, wenn wirklich große Verbraucher wie die Autobatterie, die einfach noch mal mehr als was nimmt die immer? 11 kW kann man damit irgendwie laden. Dann kann man dem Netz ja so ein bisschen auch Leistung abnehmen, wenn die Preise ganz niedrig sind. Ansonsten wird es ein bisschen knapper. Vielleicht kann der Philipp uns das nochmal ein bisschen in diesen Cases erklären, die da auch in der Werbung immer rumfliegen, wo dann Leute zeigen, guck mal, diesen Monat habe ich minus 5 Euro für Strom ausgegeben. Da müssen wir mal die Vollkostenrechnung besser verstehen. Vielleicht kann ich dann doch noch von meiner Old Solar denke, in die neue Welt reinkommen. Ich habe hier beim Ausbau natürlich auch 1,5 angefragt, aber die tun sich leider noch schwer, bestehende Systeme dann zu integrieren in diese Heartbeat-Welt. Also die können jetzt nicht eine bestehende Anlage, wie wir sie haben, erweitern mit einer 1,5 Anlage oder zumindest ging das in meinem Fall nicht. Da ist man wohl noch ein bisschen begrenzt bei der Wechselrichter-Auswahl, auch bei der Batterie-Auswahl. Jetzt mal 50.000 Euro zu investieren für eine komplette Neuanlage, da sehe ich diesen Use Case noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, was das gekostet hätte jetzt bei den anderen, aber ich vertraue da den Angeboten im PV-Forum.
Glaubst du denn, dass das, also der Post war ja irgendwie, er hat ja auch nochmal so einen anderen Drift gehabt, und zwar so, dass er schweren Herzens jetzt endlich TV-Werbung macht, sich überzeugen hat lassen. Glaubst du, dass es also zur Primetime irgendwie kurz vor Tagesschau oder so, glaubst du, dass es schlau investierte Marketinggelder sind? So 20 Sekunden, 1,5 Grad?
Wir hatten die gleiche Diskussion damals, als in der Hochphase des E-Commerce Unternehmen wie Tirendo TV-Werbung gemacht haben. So, Winterreifenwechsel jetzt. Und wenn man dann so ausrechnet, wie viele Menschen vor dem Fernseher haben irgendwie ein Auto, haben tatsächlich dieses Winterreifenproblem, dann kann man dann irgendwie auf Quoten von 1%, ja, oder 0,1% haben tatsächlich dieses Problem. Aber so kann man wahrscheinlich TV nicht kalkulieren. Und die Vertriebskosten, haben wir ja gerade bei Enpal schon gesehen, sind ja auch im klassischen Direktvertrieb sehr hoch. Du musst ja irgendwie einen Lead-Funnel aufbauen und diese Marke aufladen für weitere Services. Ich bin da bei ihm, also ich hätte auch große Bauchschmerzen, Geld für sowas auszugeben. Vielleicht gibt es einen guten Deal, einen Performance-Deal mit der Tagesschau, wo man da irgendwie gut reinkommt. Vielleicht brauchen sie ganz viele Installateure, Mitarbeiter, also betrifft dann wieder mehr als diese irgendwie 1%. Als er bei uns im Podcast war, da hatten wir über das Jahr 2023 oder 2022 geredet von den Zahlen. Da hatten sie auch so 15.000, 16.000 Anlagen installiert. Ein paar Millionen Leute gucken die Tagesschau. Oh, finde ich schwierig für so ein Produkt. Also da bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
Was glaubst du, was
halt was super kompliziert. Es ist halt ein echt kompliziertes Ding, was sie da anbieten müssen. Negativpreise, Heartbeat, smarte Steuerung.
Ja, in 20 Sekunden, das ist echt, also. Aber was glaubst du, was kostet so ein ARD-Slot kurz vor der Tagesschau?
Oh, das wusste ich mal. Habe ich, keine Ahnung, habe ich vergessen.
Ich habe es irgendwie gegoogelt und Vorabendprogramm durchschnittlich zwischen 6.000 und 42.000 Euro je 20 Sekunden.
Also der letzte Spot vor der Tagesschau wahrscheinlich eher oben am Ende, sagen wir mal 30.000 zum Rechnen. Ich weiß jetzt nicht, was die Marge in einem durchschnittlichen Projekt ist, vielleicht sagen wir mal 3.000 Euro, müsst ihr quasi mit jedem Werbespot 10 Projekte verkaufen.
Ja, wenn du sagst, in da Projekte, ist jetzt eine Million
was von... Was ist denn die Conversion Rate auf so einen Anruf, sagen wir mal 5%, also jeder 20. der sich registriert, den kriegt man dann auch konvertiert. 10 Projekte braucht er, 10 mal 20, also 200 Anrufe, 200 Leads müssten registriert werden.
Also wenn er eine Million zuguckt, dann glaube ich, es kommt mir viel vor, aber dann könnte sich das schon rechnen.
Nach meiner Erfahrung bei breitstreuenden Medien, sowohl TV als auch Print, passiert in der Regel nicht so viel. Also man muss das quasi begleiten mit ganz, 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 ganz vielen sozusagen Nebenkampagnen und anderen Sachen, damit da wirklich dann jemand sich registriert. Aber ich finde das gut. Also er sozusagen hilft ja dem Markt. Er hat ja natürlich recht, sozusagen, dass gesteuerte Anlagen irgendwann auch netzdienlicher sind, sofern sie dann preislich auch attraktiv genug sind für diejenigen, die sich's bauen. Ich glaube, eine Heartbeat-Anlage erhöht den Wert eines Hauses höher als eine klassische Enpal-Anlage zurzeit noch, die eben nicht smart ist und nicht so gesteuert werden kann. Aber muss man ausprobieren. Wir sind gerade so ein bisschen in der Abwärtsspirale. Also bei Kongsolar funktioniert irgendwie ganz gut, aber es werden wenige neue Häuser gebaut, Wärmepumpen sind eingebrochen, Strompreise sind runtergekommen, die Leute machen sich jetzt gerade nicht so viele Sorgen. Wir nähern uns der Wintersaison. Da wird man wahrscheinlich auch nicht so viele Solaranlagen verkaufen in der Wintersaison. Also man muss jetzt im August Gas geben, um dann die ganzen Deals noch abzuschließen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück.
Ja, ich meine, Teil der Folge war ja auch, dass er sich wünscht, dass sozusagen im Wetter, also Tagesschau, Wettervorhersage oder so auch Verfügbarkeit von Wind und Sonne und so besprochen wird, dann bräuchte man vielleicht den Werbespot vor der Tagesschau nicht mehr. Aber genau, nee, er wünscht natürlich, dass das irgendwie möglichst gut ankommt und der Markt dadurch vergrößert wird. Alex, ich habe mich zum Fahrradfahren mit meinem neu bereiften, so mega coolen Rennrad verabredet und das geht gleich los, Freitagabend. Und oder hast du noch irgendwas auf der? Das ist kein E-Bike, das ist ein Elan-powered Human Bike.
Okay. Gut, dann mache ich mal Armbrot für die Kinder und stöber noch ein bisschen im PV-Forum. Viel Spaß beim Fahrradfahren. Schönes Wochenende. Mach's gut. Ciao, ciao.